Wie wär's, wenn die Führung in eurer Firma nicht mehr einfach einsam oben in den Spitzen angesiedelt wäre, sondern auf mehrere starke Schultern verteilt? In dieser Folge vom Resilient Company Podcast geht es um ein Leadership-Modell, das nicht nur Vereinbarkeit ermöglicht, sondern auch die Innovationskraft, die Entscheidungsqualität und die Resilienz von einer Unternehmung stärkt. Top Sharing und Shared Leadership. Wir reden über Rollen statt Funktionen und warum der Satz «Ein Raum, ein Chef, ein Befehl» ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten ist. Wir zeigen, wie moderne Führung heute aussehen kann, was Co-Leitung wirklich erfolgreich macht und räumen ganz nebenbei mit den gängigen Vorurteilen auf über zu viel Abstimmungsaufwand, Ego-Kämpfe und unteilbare Führungsverantwortung. Erfolg für all die, die wissen wollen, wie echte Führung im 21. Jahrhundert funktioniert. Kollaborativ, menschlich und wirkungsvoll. Sabrina, wir propagieren ja Vereinbarkeit. Wir haben in der letzten Ausgabe vom Resilient Company Podcast darüber geredet, wie Vereinbarkeit nicht nur im Familienkontext, aber allgemein wichtig ist, um ein Unternehmen erfolgreich zu machen. Nämlich, dass man den Mensch als Ganzes sieht und der Mensch, der hier arbeitet, in unserem Unternehmen, immer ein bisschen etwas mitbringt. Aber das hört auf der Ebene von Mitarbeitenden, also Unternehmerin, Unternehmer, Chefin, Chef zu Mitarbeitenden, ja nicht auf. Das betrifft doch uns Führungspersonen auch.
Auf gar keinen Fall, denn man könnte ja jetzt denken, schön und gut, ihr habt darüber gesprochen, ich soll mich jetzt schön mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinsetzen, Lösungen finden, wie ich das Leben für sie angenehmer machen kann und daraus eben dann Unternehmenserfolg schöpfen kann. Es fängt aber eigentlich nicht bei den Mitarbeitern an, sondern, wie du richtig sagst, bei den Führungspersonen. Denn Vereinbarkeit ist ein Thema im Leadership. Nur weil ich eine Verantwortung innehabe, weil ich Führungsperson bin, weil ich vielleicht CEO bin und das Gefühl habe, ich halte den Laden zusammen. Das ist vielleicht nochmal ein kleiner Querverweis zur Folge Expertise versus Ego.
Genau.
Bedeutet das nicht automatisch, dass ich nicht meinen Job mit meinem Privatleben in Einklang bringen kann?
Oh, da hat schon wieder so viele spannende Themen in den Zwischenzielen, oder? Vorbildfunktion, Unternehmenskultur und aber ich lade dich, mach weiter. Ich halte mich zurück.
hältst dich hoffentlich nicht zu sehr zurück, denn die spannende Frage ist ja, wie kann das denn auf Führungsebene überhaupt aussehen? Wir haben auch beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es natürlich für Vereinbarkeit verschiedene Modelle gibt. Von Remote Work, wir haben das Homeoffice wieder dabei, generell mobiles Arbeiten oder ohne festen Bürositz. Wir haben von flexiblen Arbeitszeiten gesprochen. Wir haben von eigener Selbstbestimmung von Teams gesprochen, wie sie ihre Arbeitszeiten gestalten können. Wir haben aber auch schon über Themen gesprochen, die Führung beschäftigen, nämlich Top-Sharing, Co-Leitung, Job-Sharing, alles Begriffe.
Sharing Leadership, was für Fach-Buzzwords es noch gibt in dem Zusammenhang, aber mega wichtig. Und über das reden wir heute?
Über das reden wir heute.
Hey, zum Einstieg ein Punkt, oder? Eigentlich so ein bisschen die Diskussion und auch die Sichtweise, die wir da einbringen und vielleicht auch ein bisschen Inspiration, wie man es machen kann als Führungsperson, die geht eigentlich an alle Führungspersonen draussen, alle Unternehmer, außer vielleicht an ein Genre nicht, an eine Gruppe nicht. Das ist nämlich die, wie ich es auch schon im Militär, das ist schon ein bisschen Zeit her, als ich im Militär war, erlebt habe, dass der Major, wir haben einen Kommunikationskurs gegeben, ich war in einer Kommunikationsgruppe gewesen, wo bei Aspiranten, also künftigen Unterleutnant und Leutnant Kommunikationskurs gegeben. Der Major, also der Chef von denen, hat gesagt, bei der Einführung, bevor die Kommunikationskurse angefangen haben. Und wir sind jetzt zwei Trainerinnen und Trainer pro Gruppe gewesen. Ein Raum, ein Chef, ein Befehl. Also aus dem militärischen, aus dem auch altmilitärischen, konservativ-militärischen, der ganz klar, hey, die Leute müssen klar wissen, von wem komme ich den Befehl über. Alles andere verwirrt sie und fördert quasi. Also die Leute draussen, die Leaderinnen, Leaders, Führungspersonen, die nur so denken, die werden wir wahrscheinlich nicht bekehren. An die geht unsere Diskussion und Message nicht. Alle, die ein bisschen offen sind, neue Wege zu gehen, innovative Wege zu gehen und mit den innovativen Wegen erfolgreich zu sein, an die richten wir uns, okay?
Einverstanden. Ich würde mich aber durchaus interessieren dafür, das muss ich mir vielleicht nachher mal aufschreiben, ich war nie im Militär, als Frau brauche ich
kann
nicht.
Man auch, kann man auch.
Kann man, ja, muss ja. Ich aber nicht. Ja, würde mich durchaus interessieren, wie es Militär mit der gesellschaftlichen Entwicklung umgeht, insbesondere für die Jobs, die eben nicht ich gehe drei Wochen im Jahr ins WK oder in anderen Ländern, ich habe irgendwie meine 10, 15 Monate, die ich irgendwann mal machen muss, aber da gibt es ja durchaus Menschen, die dort Vollzeit beschäftigt sind, ein Leben lang. Würde ich mich mal grundsätzlich dafür interessieren, wie das da eigentlich funktioniert und ob es auch Bedürfnisse in die Richtung gibt, das muss ich mir, glaube ich, mal aufschreiben.
Ah, nein, mega spannend. Ja, Leadership, Kommunikation im Militär, ja, vielleicht können wir mal etwas dazu machen, vielleicht müssen wir dort wahrscheinlich auch einen Experten und einen Experten zuholen. Was auch wieder nicht heisst, und das machen wir dann nachher, den Link eigentlich aufs heutige Thema, dass jetzt mit meinem ein pointierten Einstieg über das Militär ja nicht ist, dass es wichtig ist, vor allem im Krisen- und Ausnahmefall klar zu wissen, von wem kommt der Befehl oder bei welcher Person muss ich mit welchen Informationen angehen oder zu holen. Wieder ein Link zu Sachen, die wir auch schon diskutiert haben. Auch wie selbstorganisierte Teams, in New Work Teams, Policy, Vereinbarungen, klare Regeln sind extrem wichtig. Das habe ich natürlich damit nicht gemeint. Und wenn die Regel auf einmal nicht mehr so klar ist und verschiedene Leute teilen sich irgendwelche Top-Führungspositionen und ich als Mitarbeiterin, Mitarbeiter gar nicht mehr weiss, okay, wo muss ich jetzt das abholen? Wer muss ich jetzt fragen, wenn ich in die Ferien gehen darf und weiss nicht was? Sind wir jetzt mit dem Thema und der Diskussion, ob Top-Sharing, Shared Leadership, überhaupt sinnvoll möglich ist. Sabrina, gib uns schnell zuerst einen Rahmen. Wir leben, ein paar Begriffe sind jetzt da schon mal ein bisschen gefallen. Top-Sharing, Co-Leitung, weiss nicht was. Was verstehen wir genau unter diesen Begrifflichkeiten? Kannst du das ein bisschen eingrenzen?
Sehr gern, weil die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, oder Begriffe wie Top-Sharing sind Dinge, die viele Leute erstmal googeln müssen. Auch ich, als ich das erstmal damit in Berührung
gekommen bin. Kann man auch machen. Ja, nicht verboten,
genau. Okay, Top-Sharing, was ist jetzt das Top-Sharing? Ich dachte, es gibt das Job-Sharing. Und Job-Sharing ist eigentlich wie das, ja, das übergeordnete Modell, in dem man sagt, ich teile mir eine Arbeitsstelle. Tatsächlich definiert als Arbeitsstelle. Mhm. Wir sind hier noch nicht bei Rollen. Ja. Das ist dann noch eine Frage, wie man sich in diesem Job-Sharing organisiert. In der Regel werden hier Teilzeitbeschäftigungen zusammengefasst oder die in Teilzeit eigentlich eine Arbeitsstelle gemeinsam bewerkstelligen, sich die Aufgaben vielleicht aufteilen und für eine gemeinsame Erfüllung dessen eigentlich sorgen. Dann gibt es das Top-Sharing und das ist die Anwendung des Job-Sharings auf Führungsebene. Okay. Top steht in dem Sinne für Führungsebene. Okay. Ja. Das ist die begriffliche Unterscheidung. Das heißt, ja, zwei Führungskräfte teilen sich eine Leitungsfunktion, eine Arbeitsstelle.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt einen CEO habe, dann kann es durchaus sein, dass ich da ein Top-Sharing mache in Teilzeit. Es sind zwei CEOs, beide 50%.
Oder Meeting-Direktoren.
Oder Meeting-Direktoren, genau.
Co-Meeting-Direktoren, beide.
Aha.
90%, 100%, ich weiß es nicht genau.
Achtung, jetzt hast du das Wort Co-Meeting
benutzt.
Weil
nicht gleich.
Ist nicht das Gleiche. Wir haben das Top-Sharing, ist Job-Sharing auf Führungsebene. Dann haben wir eine Co-Leitung oder Co-Führungsposition. Der Unterschied ist eigentlich das Wörtchen Co. Denn das ist eine spezielle Form vom Top-Sharing, in dem eigentlich eine gleichberechtigte Führungsverantwortung vorherrscht. Es aber nicht zwingend ist, dass das irgendwo Teilzeitbeschäftigte sind.
Ja.
Und es geht eigentlich darum zu sagen, ja, es ist eine gemeinsame Verantwortung. Da ist wirklich der Fokus drauf, Verantwortungslevel ist gleichbleibend. Das ist nicht, ich kümmere mich um das, du kümmerst dich um das, weil es ist eine Arbeitsstelle und wir müssen die Aufgaben aufteilen. Nein, du und ich haben die gleiche Verantwortung. Wir können beide 100% arbeiten, wir können beide 80% arbeiten. In einer Führungsposition sagen die meisten, ja, 50% ist die Grenze, oder?
Ja.
Irgendwas sonst gibt's vielleicht, das Wort ist jetzt erdacht, eine Trio-Leitung oder sowas. Was aber dann ehrlicherweise schon zu Shared Leadership führt.
Ja.
Weil Shared Leadership dann als vierte Stufe ist über diese fixen Arbeitsstellen hinaus.
Ja.
Dort tauchen wir ein in, was haben wir generell für Verantwortlichkeiten? Wir tauchen ein in Rollendiskussionen und schauen uns an, was auf Führungsebene eigentlich für Aufgaben, Verantwortung vorliegen, die wir untereinander aufteilen. Das bedeutet auch, dass man nicht zwingend sagen muss, du bist jetzt CEO und zum CEO gehören die und die Aufgaben, sondern dass man hingeht und mit 4, 5, 6 Personen, wir kennen alle größere Geschäftsleitungen auch, sich überlegt, okay, was sind unsere Verantwortung, was sind unsere Rollen, was sind unsere Aufgabenbereiche, und da machen wir dann den Switch zum Shared Leadership.
Oh, genau, und dort, also auf das kommen wir sicher noch, weil das wird unbedingt, dass wir das zusammen ein bisschen auseinandersetzieren. Aber dort ist eigentlich noch wichtig zu sehen, dass es eben nicht wie in einer klassischen Geschäftsleitung dann aufteilt ist in CEO, COO, CTO und was es auch sonst noch gibt. Oder auf einer Redaktion, Chefredaktion und andere Personen, sondern eigentlich die Chefredaktion wird aufteilt. Also das ist auch so ein Beispiel, wo ich vor einer Zeit darauf gestoßen bin, eigentlich in dieser Thematik, dass sagt, hey, ein Chefredakteur, eine Chefredaktorin, all das, was auf dem Stellenprofil draufsteht, ist fast unmöglich zu erfüllen. Weil das in den letzten Jahren, auch mit der Digitalisierung und, ist das so divers geworden. Und trotzdem haben wir in den meisten Verlagen, meisten Zeitungen und Medienhäusern immer noch die Chefredaktorin, der Chefredaktor. Aber in dem Thema, das wir anschauen, der Chefredakteur wird in verschiedene Rollen aufgeteilt und nicht eine Person ist die Funktion Chefredaktion, Chefredakteur, Chefredaktorin, sondern die Rollen sind aufgeteilt. Das wäre Shared Leadership, korrekt?
Genau.
Gut. Und sofort die Überlegung, wow, spannend, lässig, super. Ich höre schon Kritikerinnen und Kritiker, dass es da ein paar Nachteile gibt. Versuchen wir schnell ein bisschen den Rahmen abstecken, was könnte der Vorteil sein, was sind die Chancen und was sind vielleicht auch Herausforderungen. In dem Kontext, wir sind ja mittlerweile sogar so weit, dass eine Partei zumindest gefordert hat, dass der Bundesrat ein Top-Sharing, wenn wir zurück zum Top-Sharing gehen, eigentlich müsste möglich sein. So weit sind wir natürlich noch nicht. Natürlich nicht, aber so weit sind wir noch nicht. Aber es ist zumindest in der Gesellschaft schon so weit, dass sogar auf dieser Ebene über das Thema diskutiert wird. Aus deiner Perspektive, die grössten Chancen und doch auch vielleicht die ein oder andere Herausforderungen, wenn wir jetzt beim Top-Sharing sind?
Dazu muss ich vielleicht vorwegschieben, dass ich schon in einem Top-Sharing arbeiten durfte. Großes Lob, Kompliment und jederzeit wieder da an unsere wunderbare Fabienne Wallimann, mit der ich das gemeinsam machen durfte. Und mit ihr habe ich ein rein positives Erlebnis gehabt. Mhm. Also ich kann wirklich nur positive Sachen nennen. Natürlich, es gab auch Konfliktpotenziale, aber die sind relativ schnell auszuheben.
Okay.
Weil was man sich mal überlegen muss, wenn du jetzt überlegst, ich stelle da 2 Personen an, für vielleicht eine Arbeitsstelle, dann kommt relativ schnell der Gedanke auch in einem Bewerbungsprozess, okay, die müssen die und die Anforderungen erfüllen, das und das müssen die mitbringen als Kompetenzen, als Expertise, als Erfahrungswerte. Und gerade in so einer Führungsposition muss man ja noch relativ viel mitbringen, oder? Man erwartet, dass man den Markt kennt. Man erwartet, dass man Führungsverantwortung hat. Man erwartet, dass man Menschenkenntnis mitbringt. Je größer der Bereich ist, den man führt, erwartet man Expertise in unterschiedlichen Fachgebieten.
Ja, genau.
Und manchmal oder schon auch noch häufig sind Unternehmen dort auch auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau. Gibt es so nicht. Jetzt überlege ich mir, ich habe die Möglichkeit, 2 Personen anzustellen.
Also ich habe zuerst die Möglichkeit, sorry, schon meine Dreigumpe, ich habe eigentlich als Unternehmen die Möglichkeit, so nach dem Optimum-Prinzip zu gehen. Okay, welche von diesen Kandidatinnen und Kandidaten erfüllt am meisten oder was von diesen Skills ist wichtiger als Sander, und ich nehme einen CEO oder einen CEO, der hoffentlich vieles abdeckt, und ich mache den einen oder anderen Kompromiss. Also dort und dort ist sie vielleicht nicht so gut, ist sie vielleicht nicht so gut, aber so in der Bilanz unten die beste von Angebot, die ich habe. Das könnte sein. Oder ich überlege mir, vielleicht aus 2 Personen das Beste rauszuholen.
Genau. Und das ist doch grandios. Weil du bekommst von 2 verschiedenen Personen, weil Menschen sind nicht exakt gleich, die Stärken. Und idealerweise setzt das Team dann auch so zusammen, dass die eine genau dort Stärken hat, wo die andere vielleicht Schwächen hat. Und umgekehrt.
Ja.
Und das ist so eine geballte Fachexpertise, die man da mitbringt. In einem Führungsduo, sag ich auch ganz gern.
Ja.
Man bringt quasi nicht nur den Menschen mit, sondern wirklich geballte Kompetenz. Und die lebt man dann auch aus. Denn mit geballter Kompetenz und unterschiedlichen Perspektiven, die auch dann zusammenkommen und mit in die Diskussion vielleicht einfließen, ein Sparring, was da automatisch stattfindet, hat man automatisch auch eine höhere Innovationskraft zum Beispiel. Ja. Man kann Gesamtsituationen ganz anders bewerten, man kann Entscheidungen fundierter treffen, weil man nicht in seinem Kämmerli alleine wurstelt, sondern eine Chance hat, das mal zu sparren, wo es vielleicht im natürlichen Unternehmensumfeld nicht immer so einfach ist oder man sich nicht irgendwie alleine vor den Geschäftsleitungskollegen und Kolleginnen präsentieren muss, sondern man hat so viel Kompetenz in einer Position durch zwei starke Menschen, die sich ergänzen und den Horizont eigentlich öffnen.
Und das kann als gutes Argument sein, dass als Unternehmung du dir sagst, okay, es lohnt sich nicht 50-50 zu machen, sondern 60-60. 20% mehr Lohn zu zahlen, aber dafür eben bessere Entscheidungen überzukommen, fundiertere Entscheidungen überzukommen, mehr von den Stärken können profitieren und Schwächen in dem Sinn wechseln. Also durchaus eine Überlegung, ob sich vermeintlich, wenn man es vergleicht mit einer Person in dieser CEO-Stelle nur 100% Lohn müssen zahlen, dass sich 20% mehr lohnen, jetzt in meinem Rechnungsbeispiel allenfalls sogar sehr, sehr, sehr lohnen.
Wunderbar, dass wir jetzt direkt die vermeintlichen Nachteile mit einfließen lassen, weil das wäre ja durchaus das Argument zu sagen, ist mir zu teuer. Mhm. Die Vorteile überwiegen. Denn was natürlich auch mit 20% vielleicht mehr Lohn oder 20% mehr Ressourcen kommt, ist nicht nur die Vereinbarkeit, weshalb wir ja überhaupt darüber reden, sondern auch, dass Ausfälle kompensiert werden können.
Ja.
Insbesondere, wenn das Pensum höher ist, oder kann man schneller mal sagen, okay, jemand wird krank. Aber es gibt ja noch die zweite Person,
genau,
die das zu einem gewissen Grad auffangen kann.
Oh, mega spannend. Nein, mach weiter.
Und dazu, ein weiterer Punkt dazu ist, in Vertretungsstellung und aber eben auch in Ferien, oder? Auch Führungspersonen wollen Urlaub machen. Zu Recht und auch notwendig. Und man geht da nicht zusammen in die Ferien. Oder?
Ich kenne aber so ein Beispiel, wo das passiert. Aber ein anderes Thema. Wobei sind wir auch wieder bei Co-Leitung und nicht bei Top-Sharing. Aber ja, da gibt es Co-Leitung und einmal im Jahr gibt es grosse Ferien und beide Co-Leiter innen.
Es klingt aber nach einer Unternehmensstruktur, wo vielleicht noch andere Stellschrauben sind. Wenn es einmal große Ferien gibt, okay.
Naja, gut, aber ja, genau. Gehen gleichzeitig
in
die Ferien.
Genau, aber in der idealen Welt eben, oder? Stimmt man sich
ja ab? In der normalen Welt.
Nein, in der normalen Welt. Genau. Du hast mir das Beispiel jetzt so verkauft, dass das normal, als wäre es normal.
Nein, das darf eigentlich nicht normal sein, aber das ist eigentlich auch, ja, genau. Okay.
Genauso wie man in einem Team schaut, dass man nicht irgendwie gerade 3 Wochen zusammen in die Ferien geht, sei denn man hat wirklich Betriebsferien häufig im Handwerk oder so, völlig andere Geschichte. Aber man bietet eben die Möglichkeit, über das ganze Jahr hinweg liefern zu können, wenn ich jetzt mal auf Performance aus bin, absolut, oder? Das heißt, diese 20% mehr, auch wenn es nicht 20% mehr sind, man kann sich auch mit 50-50 gut aneinander vorbei bewegen, aber mit diesen 20% mehr Lohn, mehr Ressourcen, ermöglicht man Kontinuität.
Mehr Kontinuität und eine gewisse Sicherheit, dass das Business relativ normal weiterläuft. Und dort eben der Link zu unserem Resilient Company House, oder? Also unser Resilient Company basiert auf einem kreierten Haus, Purpose-Wert und so weiter und so fort. Und die haben uns dort in der Entwicklung von diesem Konzept gefragt, was macht das Unternehmen resilient? Und dort kommt das eine Thema von Redundanz auf, oder? Unternehmerisch, ökonomisch, die 20% mehr Lohn, ist eigentlich, warum leiste ich mir 20% mehr, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, und Notwendigkeit, Fragezeichen, hast du recht, aber wenn man das so macht, das kostet mich ja eigentlich nur Geld. Aber wenn du willst resilient sein als Unternehmen, musst du dir eine Überlegung machen, inwieweit, und Redundanz ist dort ein Thema, ich Jobs, Rollen, Positionen mehrfach doppelt besetze. Weil in dem Fall, wo jemand in der Ferien ist, in dem Fall, wo jemand krank ausfällt, in dem Fall, wo es Veränderungen gibt, neues Business, wo jemand muss in Lead gehen, bin ich wahnsinnig froh, dass ich in den anderen Jobs oder bestehenden Jobs, in der bestehenden Rolle jemanden habe, der das weitertragen kann. Also leiste ich mir Redundanz, um im Unternehmen resilienter zu sein? Das ist eine wichtige Leadership-Frage.
Das ist eine sehr wichtige Frage und ich sage, ja, ich leiste mir an der Stelle die Redundanz, denn das nächste vermeintliche Negativargument, was natürlich dann kommt, ist, ja, ihr habt einen viel zu großen Abstimmungsaufwand. Mhm. Oder Koalition. Diese 20% dienen eben auch dazu, dass vor allem, wenn man eben Teilzeit arbeitet, man einen gemeinsamen Tag zum Beispiel hat oder zwei gemeinsame Vormittage, zwei gemeinsame, wie auch immer, dass man diese Zeit eben auch gemeinsam verbringen kann und diese Zeit dazu nutzt für Sparings, für Austausch, für Diskussionen, um eben auch Themen übertragen zu können. Und da gibt es verschiedene Modelle, wie das funktioniert.
Wie haben die das gemacht? In dem Beispiel, wo du sagst, hat gut funktioniert?
Wir haben ein gemeinsames Team geführt und wir hatten einen gemeinsamen Tag. Wir haben tatsächlich gesagt, wir haben einen gemeinsamen Tag, das passt wunderbar.
Ja.
Und an diesem Tag haben wir zum Beispiel das Team-Meeting gemacht, weil es uns wichtig war, das Team auch gemeinsam zu führen oder und auch im Team-Meeting gemeinsam präsent zu sein. Ging natürlich auch nicht immer auf, es gibt immer irgendetwas, dann hat man frei, Ferien, irgendwas Privates passiert, irgendein Notfall.
Ja.
Klar, aber wir haben an dem Tag, wo wir gemeinsam da waren, haben wir gemeinsam das Team geführt. Und wir haben den Tag auch so gelegt, dass es dort auch immer ein wichtiges Meeting auf Führungsebene zum Beispiel gab, wo wir gesagt haben, ja, das wäre schon wichtig, wenn wir da gemeinsam dran teilnehmen. Es passte wunderbar mit dem gemeinsamen Tag. Das heißt nicht, dass man dann einen Tag lang einfach nur zusammen in Meetings sitzt und sich austauscht, sondern dass der Austausch automatisch in Sparring und Erarbeitung auch ist.
Produktiv.
Genau, Produktivität. Und das ist wichtig zu verstehen. Das ist keine Übergabe von, ich arbeite heute und am Ende des Tages übergebe ich dir meine Aufgaben, damit du am nächsten Tag daran weiterarbeiten konntest. Wir haben tatsächlich ein Modell gewählt, wo wir nicht gesagt haben, wir teilen die Woche in zwei. Montag bis Mittwoch bist du, Mittwoch bis Freitag bin ich, sondern wir haben im Wechsel gearbeitet. Wir haben uns angewöhnt gehabt, am Abend dem anderen kurz eine Sprachnachricht zu machen als letztes Doing vom Task, um kurz die Highlights und aber auch die Lows vom Tag zu transportieren. Und aber auch, wenn es etwas extrem Dringendes gab, zu sagen, hey, könntest du das morgen vielleicht weiterverfolgen?
Ja.
Oder das waren Sprachnachrichten von 2-3 Minuten, gar keine ganzen Monologe. Genau, das wäre eben das Problem. Und haben so gewährleistet, dass wir einfach informiert waren.
Wenn du mir das eben skizzierst, oder? Und mir ja auch jetzt ein bisschen, und so, ich habe die Frage ein bisschen formuliert, man fast ein bisschen muss argumentieren, Koordination ist doch kein Gegenargument, sondern das kann man gut lösen. Aber all das, was du mir sagst, ist ja eigentlich ein normales Absprechen innerhalb von einem Team. Mhm. Oder? Also ich muss doch schauen, auch wenn ich jetzt kein Top-Sharing habe, sondern Leute, die mit mir zusammen arbeiten und ich bin Führungsperson, wer ist wie informiert, wer braucht welche Infos, wo suche ich mir ein Sparing? Also das sind ja gar keine Themen, die jetzt einfach aufkommen, weil ihr ein Top-Sharing habt, sondern das sind ja Themen, die müssen einfach auf den Tisch, wenn man in einem Team arbeitet, nicht?
Exakt.
Ja, also gut, komm.
Grandiose Erkenntnis. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, ja, es hebelt eigentlich so all die Nachteile, die man dann gerne nennen, wie den Abstimmungsaufwand, seid nie zusammen da, wenn wir Meetings für euch beide brauchen. Nein, alles
nicht notwendig. Wer hat Entscheidungskompetenz?
Beide.
Mhm.
Wir haben beide entschieden, wenn wir uns unsicher waren, haben wir den anderen vielleicht doch nochmal kurz gefragt. Es gab immer Diskussionsbasis auch, wenn es irgendwas war, so brauche ich mal eine andere Meinung. Aber grundsätzlich haben wir uns gegenseitig vertraut, das Vertrauensthema. Ja, oder man muss natürlich in so einer Position dann auch Vertrauen zueinander aufbauen.
Ja.
Die Position ist nicht für Leute geeignet, die ihr Ego durchdrücken wollen, wenn wir da den Link nochmal machen wollen. Man muss schon noch ein bisschen dafür geschaffen sein. Man muss sich vertrauen, man muss eine Akzeptanz mitbringen, man steht auch gemeinsam dann für Fehler ein, oder man macht sich dann nicht gegenseitig runter und sagt, so hätte ich das entschieden, dann wäre es besser gewesen. Nein, es kann auch mal Fehlentscheidungen geben, dann nimmt man die, dann kann man die besprechen und dann hat man da auch wieder eine direkte Feedbackschleife, das ist auch noch spannend, um sich zu optimieren, um es beim nächsten Mal besser zu machen, um eine offene, transparente Kommunikation
zu haben. Also unbedingt unsere Folge zu Ego und Expertise hören und auch nicht nur zu Selbstreflexion, sondern die Nachfolge dann auch zu dem Teamprozess, wo vielleicht ein bisschen in dem Kontext könnte ich auch weiterhelfen, mit welchen Tools kann man arbeiten. Mega spannend. Vertrauen. Du hast vorhin gesagt, dafür muss man ein bisschen geschaffen sein, vielleicht auch für so ein Sharing, für so ein Top-Sharing. Ha, vielleicht bist du da also fast ein bisschen kritisch. Ich glaube eben, es müsste normal sein, dass Menschen das können. Vor allem dann, wenn man auch wieder auf die Menschenzentriertheit, auf eine Unternehmenskultur, wenn man mit den Werten, die wir ganz klar propagieren und auch mit unseren, Unternehmen, die wir zusammenarbeiten, auch weiterentwickeln. Wenn das richtig gelebt wird, sind das Tools und Werkzeuge, wo eben ein Sharing Jobsharing oder eben Topsharing eigentlich eine Selbstverständlichkeit müsste sein. Weil wir eben nicht darüber diskutieren müssen, ob ich jetzt mein Durchdruck oder du dies, sondern wir kommen zusammen zu guten Lösungen. Von dem her, ja, ich weiss, was du meinst, in der heutigen Zeit, wo das vielleicht auch nicht so immer hundertprozentig üblich ist und ein bisschen immer noch ein neues Thema ist, auch wenn es schon gute Beispiele davon gibt. Aber das Endmodell müsste eigentlich sein, die Unternehmenskultur funktioniert. Die Werte sind wie für alle klar. Wir können uns austauschen, also können wir uns im Team austauschen. Wir finden im Team gemeinsame Lösungen und wir finden auch in den Führungspositionen gemeinsame Lösungen.
Wenn du das so sagst, ist es wahrscheinlich der Grund, dass ich das denke, dass es noch etabliert werden muss.
Mhm. Okay.
Es ist natürlich ein Prozess, wenn das neu ist im Unternehmen, die Ersten werden es am schwierigsten haben, das auch im Unternehmen unterzubringen. Die Akzeptanz auch von Teams, von Peers auf Führungsebene dafür zu bekommen. Denn wenn wir jetzt doch nochmal über Dinge sprechen, die vielleicht nicht immer so toll gelaufen sind, war es natürlich auch am Anfang eine kleine Herausforderung. Es gab vielleicht schon auch den einen oder anderen, der versucht hat, uns gegeneinander auszuspielen.
Okay, guter Punkt, ja.
Und da war es dann
also umso wichtiger. Also ihr zwei eigentlich gut funktioniert, oder genau dann wirst du testen, ob gut funktioniert, aber der Druck allenfalls von einer mitarbeitenden Seite kommt.
Genau, es gab da sicher ein, zwei Situationen, wo wir dann mal kurz geschluckt haben, aber dadurch, dass wir eine Kommunikation miteinander gepflegt haben, die offen und transparent waren, deshalb habe ich eben auch gesagt, ja, Sprachnachricht war nicht einfach nur das und das habe ich heute gemacht, sondern vielleicht auch, das war richtig gut heute oder hey, da müssen wir aufpassen, wirklich sowas auch zu teilen, weil man wird dafür nicht verurteilt, sondern es ist einfach Business, worüber man sich austauschen muss, damit man auch zusammen funktionieren kann.
Okay.
Das ist eher so der Punkt, dass die Menschen drumherum mit ins Boot geholt werden.
Die müssen das mittragen.
Also genau, die müssen mittragen, die müssen es auch lernen, wie man funktioniert.
Team und Unternehmenskultur muss das wir mit unterstützen.
Genau, und das haben wir aber auch geschafft. Es hat wunderbar funktioniert am Ende. Und letztendlich muss man sogar eigentlich sagen, wir hatten in dem Fall gemeinsam 120%, dass wir durch diese geballte Kraft eben den vermeintlich hohen Abstimmungsaufwand in Produktivität umwandeln konnten und 20% mehr abgeliefert haben, unserer Wahrnehmung nach und auch der Wahrnehmung nach unserer damaligen Vorgesetzten, würde ich behaupten, mehr abzuliefern.
Also ein klares Plädoyer für mehr Multiunternehmen, KMUs, Top-Sharing anzubieten. Kommen wir natürlich beim Thema Vereinbarkeit dann trotzdem. Magst du dich erinnern, wir haben auch mit dem Familienthema angefangen, aufgrund von meiner persönlichen Situation. Eben auch die Möglichkeit bietet, Väter die Möglichkeit geben, mehr Vereinbarkeit, also mehr aktive Vaterschaft daheim zu bringen. Grosses Thema von mir, habe ich mal eine Masterarbeit darüber geschrieben. Und gleichzeitig auch die hochqualifizierte Fachkräfte auf der femininen Seite, also bei den Müttern, zurück in den Arbeitsmarkt hineinzuholen. Also liebe KMUs vor allem, aber auch Grossunternehmen haben Mut, solche Modelle auszuprobieren. Top-Sharing ist eine, noch haben wir noch von Shared Leadership geredet.
Genau, ich glaube, wenn man noch gar nichts damit zu tun hatte und wenn man sich so ein bisschen auf dem Stellenmarkt auch umschaut oder man kann sich nirgendwo als Co-Leitung oder Jobsharing bewerben, zum Beispiel, wenn man sagt, ja, wir haben das zu zweit gemacht, wir wollen das weitermachen, aber wir suchen eine neue Herausforderung. Allein die ganzen spannend, Formulare, die ganzen KI-Tools dahinter oder haben noch nichts gesehen. Manchmal, ich habe aber auch schon Stellenschreiben gesehen, wo es drinsteht, Co-Leitung erwünscht oder willkommen.
Oder möglich oder so.
Oder möglich, genau. Aber der Markt ist dafür noch nicht ausgelegt.
Ja. Das KI-Tool, deine Bewerbung wird gerade ausgesiebelt, bevor du überhaupt eine Runde weiterkommst, wenn irgendwas, da hat es zwei Namen drin und was, ich check.
So nach dem Motto. Deshalb, wenn man noch gar nichts davon gehört hat und dann sagt, aber ja, es klingt eigentlich spannend, was ihr da erzählt, wir probieren das mal aus. Ja, startet mal mit einem Jobsharing oder einem Top-Sharing, Co-Leitung, schaut mal, wer hat Interesse daran, wie kann das funktionieren. Und wenn ihr sagt, ja, fühlen wir uns aber wohl mit und das ist super spannend, dann ist aber auch die Option zu sagen, wir steigen direkt in Shared Leadership ein, weil wie wir eingangs festgestellt haben, geht das eher in die Rollendefinition. Oder wir verteilen Rollen auf Führungsebenen, nicht einfach in Funktionen, weil du bist CEO, da kommen automatisch XY-To-Dos mit, sondern es gibt Rollen, die auf Führungsebene im Leadership verteilt werden können.
Absolut. Und man kann mit dem Ansatz, und das ist übrigens für mich fürs Top-Sharing natürlich auch möglich, vielleicht auch aus einer Innensicht gehen. Also, du hast vorhin angesprochen, Top-Sharing auszuschreiben, hat vielleicht noch ein bisschen Komplexität, aber vor allem, wenn es auch Entwicklungsprozesse gibt innerhalb vom Unternehmen, kann man ja mit dem Thema Top-Sharing oder auch mit Shared Leadership kommen und sagen, hey, wir müssen uns entwickeln, wir müssen uns vielleicht ein bisschen anders organisieren. Und dann kann man in einen Shared Leadership-Prozess zum Thema Rolle gehen.
Genau. Wenn man sich jetzt dafür entscheidet, Shelby, wir haben das schon ein, zwei Mal gemacht. Genau. Wie würden wir vorgehen?
Also ich habe ein konkretes Beispiel in dem Sinne, wo wir mit einer Geschäftsleitung mit 3 Personen eigentlich so ein bisschen angegangen sind und zuerst so ein bisschen gefragt, ja, das ist natürlich auch gewachsen und ein Geschäftsleitungsmitglied ist dazugekommen und hat gewisse Skills. Es ist auch gar nicht, ehrlicherweise auch nicht ganz so klar nach alten Funktionen organisiert gewesen, sondern organisch gewachsen und schon vieles abdeckt, aber so die Klarheit, wer macht jetzt da genau was und wo hat wer welche Stärken, ist irgendwann mal nicht mehr so hundertprozentig klar gewesen. Das Business funktioniert, ist nicht aus einer Not entstanden, die Diskussion, das finde ich vielleicht auch noch wichtig zu sagen, ist nicht so, oh, unser Unternehmen bricht auseinander und wir haben die, machen Verlust, jetzt müssen wir uns in dem Sinne organisieren, sondern aus einem persönlichen Bedürfnis sind wir gut abgestimmt und wie gehen wir in dem Sinne in die Zukunft. Und was wir dort als erstes gemacht haben, ist echt, wir haben uns geleistet, aber das ist wirklich sehr, sehr positiv gewesen, aus einer persönlichen Stärkensicht auszugehen. Also die Rollendiskussion, die einen kennen vielleicht das japanische Ikigai, wo es ein bisschen um die gesamte Lebenssituation geht, ein bisschen adaptiert auf die Personen, ihre Rollen und das Unternehmen in so einem Prozess hineingehen. Also die 3 Geschäftsleitungsmitglieder haben sich überlegt, wo bin ich stark, was finde ich lässig, was würde ich am liebsten machen und was kann ich am Unternehmen bringen. Aus dem heraus haben wir angefangen, Rollen zu definieren und abzugleichen mit diesen Arbeiten, / Rollen, die sie wirklich schon im Unternehmen haben. Zweiter Schritt also, in ganze Rollen definiert und die nachher sogenannt verortet. Also nicht verorten, verortet. Entschuldigung, der Stolperer. Also ist es darum gegangen, dass sie sich einschätzen, okay, wie viel Zeit investiere ich, wie viel Zeit müsste ich optimal investieren, um die Rolle super auszufüllen. Was für ein Antrieb hat es, also was für eine Motivation, mache ich die gern, mache ich die nicht gern, wie hoch ist das und was für einen organisationalen Impact das hat. Also was bringt es dem Unternehmen? Mega wichtig. Also es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, das mache ich jetzt ein bisschen gern und darum mache ich es, sondern bringt es dem Unternehmen etwas oder nicht. Und das Spannende daraus ist, eine Liste von Rollen entstanden, ein paar sind schon klar gewesen voran, ein paar haben wir ein bisschen neu kreiert und es ist wie eine Priorisierung in der Diskussion entstanden, hey, look, das macht die GL-Person gern, das ist wichtig für das Unternehmen, die Rolle musst du unbedingt behalten. Dann hat es einige Sachen gegeben, wo es zieht mich überhaupt nicht und das ist auch nicht wichtig für das Unternehmen, also eigentlich könnte man die Rolle einfach weglassen. Und dann gibt es den mittleren Bereich, wo wie entstanden ist in der Diskussion, okay, das mache ich zwar nicht so gern, aber es ist eigentlich noch wichtig, okay, kann man sich überlegen, die Rolle jemand anderem zu geben. Und umgekehrt, ich mache es mega gern, aber es bringt eigentlich dem Unternehmen nichts. Dann kann eine GL, eine Geschäftsleitung, ein Unternehmen entscheiden. Das lassen wir jetzt bei der Sabrina, weil das motiviert sie auch. Ist nicht so ein grosser Impact, aber immer noch wichtiger, dass sie motiviert ist. Oder man sagt, hey komm, Sabrina, konzentriere dich auf die anderen Sachen. Wir nehmen das in dem Sinne. Also es gibt eine mega schöne und gute Basis, eine Auslegung zu machen und auch gegenseitig zu checken, das ist Sabrina, das ist der Shelby und wir teilen wir das auf.
Eine mega spannende Erkenntnis dabei, finde ich, und da werden sich alle Führungspersonen mit identifizieren können, ist, dass da dann mal schwarz auf weiß auch stand, all die Rollen, die wir einnehmen, die passen gar nicht in unsere 100% rein.
Wenn man ehrlich die Aufwandsabschätzung gemacht hat, jetzt finde ich auch noch ganz wichtig, wir versuchen auch in all unseren Geschichten, wo Beratungen und Prozesse, die wir haben, wo echt helfen und das Unternehmen weiterbringen, aber auch pragmatisch zu bleiben. Das sind keine wissenschaftlichen Auswertungen, sondern es ist auch eine sehr wichtige Selbsteinschätzung. Und das ist natürlich passiert, oder? Also wenn ich jetzt kann ich sagen, ist das 5% oder ist das 3% die kleinen Rollen oder so. Aber ja, wenn man das manchmal ein bisschen zusammengezählt hat, dann ist man über 100% gekommen, natürlich.
Das ist der interessante Link zum Flaschenhals oder zum Klönen über zu viel Aufgaben auf dem Tisch zu haben, nicht vorwärts zu kommen, keine Zeit zu haben für Mitarbeitende, wenn sie mal eine Frage, ein Sparing oder sonst irgendwas brauchen. Ja, da gibt's eine Ursache. Ihr nehmt so viele Rollen ein und versucht, die unter einen Hut zu bekommen, das könnt ihr in eurem Pensum mit euren Ressourcen auf der Ebene, wie es jetzt eingeteilt ist, vielleicht gar nicht stemmen.
Absolut. Und jetzt ist es wichtig, wie herauszufinden, okay, welche von diesen Sachen sind wirklich notwendig. Und das ist spannend in diesem Prozess und auch in dem Fall, den ich schildere, was ist wirklich relevant zu machen. Und merke ich auf einmal, dass ich da Sachen auf dem Tisch habe, hey, das kann auch jemand aus dem HR machen oder das kann auch jemand aus dem Marketing machen. Und es kann bei mir weg, genau für den Effekt, wo du skizzierst.
Absolut. Und dann schiebt man das einfach ab ins Marketing, auch wenn es 20% zusätzliche Ressourcen braucht?
Ja, jetzt muss man natürlich unternehmerisch entscheiden, oder? Also erste Frage, braucht es das wirklich oder braucht es das nicht? Und dann ist es aber eine Leadership-Entscheidung, braucht es auf strategischer Geschäftsleitungsebene oder ist es eine Operativität, die man kann abgeben kann? Und dann geht die Rollendiskussion natürlich weiter und dann wird es natürlich auf dieser Ebene spannend, auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder zu diskutieren. Was hast du für Rolle? Braucht es die Rolle oder braucht es sie nicht? Weil nochmal, also du sprichst natürlich dann schon den Kern an, oder? Es geht ja nicht nur darum, was mache ich jetzt gerne oder was ich nicht gerne, sondern der Analyseprozess hilft, die Arbeitszeit, die Skills, die die Mitarbeitenden haben, angefangen jetzt in dem Fall auf Geschäftsleitungsebene, gewinnbringend einzusetzen. Also es geht ja darum, die Rolle braucht das Unternehmen. Jede Woche investiere ich 2 Stunden, um irgendwie ein Controlling zu machen, wo aber niemand anschaut, eigentlich das Risiko gibt es gar nicht, also ich muss doch die 2 Stunden nicht investieren. Also das ist hoch unternehmerisch, denkt, so einen Prozess durchzumachen. Und jetzt, wenn du weitergehst und sagst, okay, ich muss mit meinem Marketingchef aber auch schauen, wenn ich ihm das jetzt einfach abgib, ist immer noch die Frage, ist all das, was er macht, relevant, ist nicht relevant, zieht es nicht, wer hat dort welche Rolle, dass das in dem Sinn aufgeht. Und wenn man am Schluss zum Fazit kommt, okay, jetzt hat er alles wichtige Sachen gemacht bis anhin, jetzt gebe ich ihm noch 2 Sachen oben drauf. Ja, okay, die Konsequenz muss man sich überlegen, ich muss allenfalls zusätzliche Ressourcen schaffen, aber ein unternehmerischer Entscheid, die Rollen sind wichtig, wir brauchen sie und ja, es braucht halt entsprechende Ressourcen, das kann sein. Aber das ist nicht einfach die Ressourcen geschaffen, weil man jetzt einfach noch ein bisschen mehr arbeitet, sondern super analysiert, was es eben braucht und was es nicht braucht.
Also wir bewegen uns dabei nicht nur Richtung Shared Value natürlich, aber Leadership mit Rollenverordnung, sondern auch in einen Analyseprozess, in dem man identifiziert, ja, was brauche ich denn eigentlich nicht?
Unbedingt. Und der Link jetzt zu Shared Leadership ist auch in diesem Beispiel ein extrem spannender. Also irgendwann hat man wie gemerkt, okay, die 3 Geschäftsleitungsmitglieder, wenn man das jetzt so anpasst, haben jetzt noch die und die und die Rollen. Und dann sind wir eigentlich angegangen und haben auch überlegt, okay, also wir haben dann überlegt, welche braucht es nicht und was machen wir mit denen? Okay, da hat es so ein Gesamtleitungsprojekt, wo man irgendwie als Senior Projektleiter operativ muss abgeben muss. Da ist man operativ zusammen dabei. Es gibt andere Sachen, die man weggeben kann. Und dann sind wir auch nochmal angegangen und gesagt, okay, gibt es denn weitere GL-Themen, also klassische GL-Themen, wo man muss abdecken, die vielleicht nicht so richtig abdeckt sind? Also People and Culture, ja, IT-Digitalisierung, Finanzen und Risikosteuerung. Und dann haben wir gemerkt, okay, gewisse von diesen Themen sind schon abdeckt, genau auf den Rollen, die wir definiert haben. Gewisse sind vielleicht auf operativer Ebene schon abdeckt, aber ja, es hat vielleicht noch einen Gap, da hat es 1-2 Rollen, wo man, bis anhin hat es gut funktioniert, wo man muss überlegen, muss man dort allenfalls zusätzliche Rollen schaffen. Also auch in dieser Analyse eine saubere Auslegung gemacht und dann braucht es einen unternehmerischen Entscheid, macht man das zusätzlich oder macht das nicht. Und der letzte Abgleich, den wir so in dieser Analysephase noch gemacht haben, ist, wenn wir jetzt zurückkommen auf unsere Diskussion von den klassischen Funktionen, wo jetzt sagt, ja, hört mal auf mit dem Shared Leadership und was habe ich gesagt heute? Ein Chef, ein Raum, ein Chef, ein Befehl. Darum, ich brauche doch den CEO und ich brauche doch den COO und ich brauche doch den CFO. Oder? Sind wir eigentlich angegangen und haben gesagt, okay, die klassischen Bezeichnungen, was sind die eigentlich für Funktionen? Also ein CEO, strategische Ausrichtung, Leadership im Sinne von Vision, vielleicht auch Kultur mitgestalten und ein bisschen vorzugeben. Ich spiele es ein bisschen auf meine Notizen da. Und habe herausgefunden, aha, in der Rolle, die wir jetzt noch in der GL haben, gibt es einen Geschäftsentwickler, es gibt eine Strategiearchitektin, es gibt einen Beziehungskurator. Also strategische Ausrichtung, Vision, Kultur abdeckt, aber in 3 verschiedenen Rollen auf 3 Personen. COO, also Projekt, Prozess, Exzellenz entwickeln, schauen, dass der Betrieb funktioniert. Ja, wir haben Projektnavigatoren, Navigatorinnen, die helfen, den Teams ihre Projekte im Griff zu haben. Wir haben Teamlead-Coach, wo die Teamleiter befähigen und weiterentwickeln. Wir haben einen Innovations- und Qualitätscoach, der schaut, dass Qualität ist. Und am Schluss in diesem Bereich 4 Rollen, die das abdeckt. Also, wir sind das alles durchgegangen und zu allen klassischen Funktionen sind eigentlich Rollen definiert. mit zwei, drei Ergänzungen, die man auch da noch man muss diskutieren, muss man die schaffen. Aber nicht mehr auf einzelne Menschen, nicht auf den einzelnen CEO, sondern auf mehrere Köpfe verteilt. Und das ist der Gamechanger, ob man erfolgreich kann mit Rollen arbeiten oder in dieser starren Funktionsstruktur von einzelnen Stellen bleibt.
Klingt für mich nach einem sauberen Prozess. Zusammengefasst heißt das, geht hin, macht eine Rollenaufstellung pro Person, wie ist die aktuelle Situation, wer hat wo welche Stärken, was Selbsteinschätzung, bewertet das irgendwo. Schritt 2, macht die Rollenverortung, schaut, sind die Rollen so, wie sie zugeteilt sind, richtig? Welche können weg? Braucht es eine Umverteilung, eine Neuverteilung, eine Abgabe? Muss was hinzugenommen werden? Je nachdem, wie es ins unternehmerische Konstrukt passt. Und der dritte Schritt ist in dem Sinne nochmal ein Gegencheck. Sind jetzt alle Themen eigentlich abgedeckt? Haben wir an alles gedacht? Oder gibt es irgendwelche Funktionen in Rollen in Funktionen, wie man es benennen will, an die wir noch nicht gedacht haben, die wir noch irgendwo unterbringen müssen, weil sie im unternehmerischen Impact haben?
Genau. Und alle Vorteile, die du vorher auskritisiert hast, im Top-Sharing, wo Abwesenheiten, Ausfall, können wir jetzt nachher auf Rollenebene diskutieren. Also wenn der Geschäftsentwickler wegfällt, geht eben nicht der ganze CEO weg, sondern ein Teilrolle, wo man vielleicht einfacher kann weitergehen. Also all die Themen vom unternehmerischen Denken, von den positiven Aspekten, die du vorher auch im Top-Sharing gebracht hast, sind da perfekt drin.
Für mich heißt das ganz klar Win-Win-Situation.
Wenn ein Unternehmen und eine Kultur bereit ist, mit dem zu arbeiten, mega spannendes Thema.
Das war der Resilient Company Podcast. Wenn ihr wissen wollt, wie wir glauben, dass es richtig geht, findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Website resilient-company.ch. Oder ihr habt selbst ein spannendes Beispiel, das ihr teilen möchtet und wir diskutieren dürfen, dann schreibt uns per E-Mail oder vernetzt euch mit uns auf LinkedIn.